Ja, schön, dass ihr gekommen seid für dieses Seminar jetzt hier, dieses kleine, kurze Seminar, das wir heute haben. Und ich glaube, dass wenn wir das wirklich annehmen und umsetzen, dann wird das gewaltige Veränderung bringen in unserem Leben und im Leben der Gemeinde. Braucht die Gemeinde Veränderung? Ja? Brauchst du Veränderung? Ich denke, der Letzte ist jetzt aufgewacht und wir begreifen, dass wir in ernsten Zeiten leben. Wir leben seit letztem Monat ist Gotteslästerung Gesetz in unserem Land. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Hast du darüber auch nachgedacht, was das bedeuten kann für dich als Christ? Ja? Stell dir vor, du bist Bäcker und jemand kommt und bestellt eine Hochzeitstorte. Weißt du, so die klassische Hochzeitstorte, da ist doch darum so die Püppchen drauf, die Braut und der Bräutigam. Und der Kunde sagt, ja, aber kleine Änderung diesmal. Nicht Braut und Bräutigam, sondern Bräutigam und Bräutigam. Aber das dürfte ja für Sie kein Problem sein. Aber es ist ein Problem, weil er ein Mann ist, der Gott fürchtet. Weil er ein Mann ist, der das Wort Gottes ernst nimmt. Und er sagt, ich kann nicht teilhaben an etwas, was Gott verlästert. Und sorry, ich werde diesen Auftrag nicht annehmen. Ich werde diese Hochzeitstorte nicht backen. Oder du bist Vermieter von Autos und vermietest große Hochzeitskutschen. Und, Fotograf, was weiß ich. Es gibt so viele Situationen. Und auf einmal musst du Farbe bekennen. Auf einmal musst du sagen, wo du stehst. Und was machst du dann? Sagst du, Geschäft ist Geschäft, Glauben ist Glaube. Das hat miteinander nichts zu tun. Ihr Lieben, die Zeit ist gekommen, wo wir begreifen, wir müssen eine Beziehung zum Herrn suchen und finden. Wo wir ihn mehr lieben als unsere eigenen Vorteile. Wo wir ihn über alles lieben. Wo wir ihn an die erste Stelle setzen und wo wir mit unserem praktischen Tun ihn wirklich ehren. Diese Zeit erfordert das. Und das heißt, wir müssen wachsen, wir müssen stark werden, wir müssen rauskommen aus dem Kompromiss, wir müssen rauskommen aus der Menschenfurcht, rauskommen aus der Gott, aus der Menschengefälligkeit, rauskommen aus unseren Kompromissen. Das ist, was jetzt dran ist. Das ist, was der Heilige Geist jetzt sagt. Es gibt ein Buch mit einem wunderbaren Titel, Um Himmels Willen werdet erwachsen. Kennt jemand dieses Buch von David Ravenhill? Um Himmels Willen werdet erwachsen. Da ist dieser Schrei da aus dem Herzen Gottes. Die Gemeinde muss endlich in ihr Erbe hineinkommen. Die Gemeinde muss endlich ihren Platz einnehmen. Sie muss endlich das sein, wofür Gott sie eigentlich geschaffen hat. Etwas zu sein für ihn, etwas zu sein für seinen Namen, ihm wirklich Ehre zu machen und nicht mehr versuchen, irgendwie die Akzeptanz von dieser Welt zu bekommen. Die Welt ist in Feindschaft gegen Gott. Das ist, was die Realität ist. Und wenn wir Gott kennen und auf seiner Seite stehen und ihn wirklich ehren und lieben, dann wird passieren, was Jesus gesagt hat. Die Welt hasst uns. Und um das zu ertragen und daran nicht kaputt zu gehen, brauchen wir viel, viel, viel Gnade. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen all die Schätze, die uns erworben sind durch Golgatha, dass die in unser Leben hineinkommen, ganz praktisch, ganz real. Lieben, die Zeit, wo wir einfach nur unsere Meetings machen und es plätschert alles, diese Zeit, wenn es die je gegeben hat, die ist vorbei. Wachst, sagt Petrus. Wachst in der Gnade des Herrn und in der Erkenntnis Gottes. Wir müssen aufwachen, wir müssen wachsen, wir müssen das Land einnehmen, wir müssen in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Diese Zeit ist jetzt, ihr Lieben. Es wird nicht besser werden, es wird extrem viel schwieriger und herausfordernder werden. Dieses Gesetz Ehe für alle ist nur der Anfang, ihr Lieben. Weitere Gotteslästerungen werden folgen, garantiert. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Und die Zeit, die wir haben, müssen wir nutzen, um wirklich unseren Schwerpunkt zu setzen auf ich will stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich will einer sein, auf den Gott sich verlassen kann, mit dem Gott rechnen kann, mit dem Gott etwas tun kann. Ich will eine Stimme sein für Gott, für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Das ist auf dem Herzen des Heiligen Geistes. Und das Thema, das ich heute in diesem Seminar hier behandeln werde, ist, glaube ich, wie kein anderes geeignet, uns wirklich eine Perspektive zu geben. Ich kann nicht mehr tun, als eine Perspektive aufzeigen. Das ist der Plan. Das ist, wie dein Leben sich entwickeln wird und wie du dich orientieren wirst. Und wenn du das tust, die nächsten Monate und Jahre, du wirst dramatische Veränderung in deinem Leben erleben. Weil du auf eine neue Art und Weise dich positionierst und Gott Raum gibst, sein Werk in dir zu tun, was er schon immer tun wollte. Und um das geht es, dass wir kooperieren mit Gott. So, ich möchte sprechen in diesem Seminar über das Thema die Furcht des Herrn. Habt ihr das angekündigt? Ja, habt ihr das angekündigt schon vorher? Ja, die Furcht des Herrn. Darf ich mal fragen, wer hat schon mal ein Buch über dieses Thema gelesen? Ah, doch schon ein paar, aber noch nicht einmal die Hälfte. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Bücher über dieses Thema und das beste Buch über dieses Thema ist dieses hier, die Bibel, Gottes Wort. Und daraus werden wir uns anschauen. Oder darf ich fragen, wer hat schon mal ein Bibelstudium gemacht über dieses Thema? Wer hat mal sich die Mühe gemacht, diese Schriftstellen herauszusuchen und darüber nachzudenken, sagen, Heiliger Geist, öffne mir die Augen. Wer hat schon mal dieses Thema in der Bibel studiert? Darf ich da mal die Hände sehen? Das sind jetzt so 2, 3, 1/2. Ja. Wenn ihr hört und zur Kenntnis nehmt, welche Betonung ist in der Bibel auf Furcht des Herrn, dann sagt er, meine Güte, mit was beschäftige ich mich eigentlich? Ich muss meine Prioritäten verändern. Ich muss fokussiert lernen zu leben. So, in dem ersten Teil, ich will darüber sprechen, was bedeutet die Furcht des Herrn? Ja, und warum ist die Furcht des Herrn so wichtig? Was ist die Furcht des Herrn? Was ist damit gemeint? Die Furcht des Herrn ist eine bestimmte Herzenshaltung. Ich will das mal in folgendem Bild beschreiben. Vielleicht kennt jemand von euch sogar diesen Platz und war schon mal da und hat es genossen. Es gibt einen fantastischen Platz auf Mallorca, Cap Formentor, ganz oben im Nordwesten. Und da hast du einen erhöhten Platz und es geht steil runter, die Klippen, ich weiß nicht, 200 Meter, 300 Meter, keine Ahnung, jedenfalls ganz steil runter und du hast eine fantastische Aussicht auf die Bucht und das Wasser ist sowas von türkisgrün und dann die Wellen unten brechen sich an den Felsen und du siehst dieses strahlende Weiß dort und du hast eine weite Sicht und es ist einfach atemberaubend, es ist zu genießen, es ist herrlich. Und gleichzeitig hast du ein bestimmtes Gefühl, was nicht Angst ist, aber Respekt. Da gibt's kein Gitter, da gibt's ein Mäuerchen, das ist einen halben Meter hoch. Und du stehst da und kannst über den Rand gucken und du weißt, da geht es ganz, ganz, ganz tief runter. Und dieses Gefühl, das du hast, ist, hier muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Ich genieße das Herrliche, aber ich bin vorsichtig. Ich mache jetzt hier keine Balanceakte auf dem Mäuerchen, um noch ein besseres Selfie irgendwie zu kriegen. Sondern ich weiß, das ist hier etwas, wo ich volle Aufmerksamkeit lenken muss auf meine Füße. Hier mache ich keine Turnübungen, hier spiele ich nicht rum. Das ist jetzt wirklich ernst. So diese Mischung aus herrlicher Aussicht, genießen einer wunderbaren Perspektive und gleichzeitig zu wissen, hui. Hier muss ich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Das wäre mit meinen Worten beschrieben, etwa diese Herzenshaltung der Furcht des Herrn, was nichts mit Angst zu tun hat. Das wissen wir. Ja, Gott ist unser Vater und wir sollen ihn lieben und er liebt uns. Wir sollen in seine Gegenwart kommen, wir sollen nicht weglaufen vor ihm. Das, was wir fürchten, davor laufen wir weg, aber wir sollen zu ihm kommen. Aber wir sollen Ehrfurcht haben, Respekt haben vor ihm. Das verlangt er, das verlangt diese herrliche Majestät, diese Gesinnung, ich will Gott in Ehren halten, ich will ihn nicht verunehren. Schau dir Jesus an auf der Erde und was die Bibel sagt über seine Herzenshaltung gegenüber dem Vater. Da hast du ausgelebt und dargestellt dieses diese Qualität, diese Furcht des Herrn. Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war Jesus vor dem Vater. Sein Verlangen war, Gott zu ehren durch Gehorsam. Nicht nur durch Lieder singen oder Gottesdienstbesuche, durch Gehorsam, 24 Stunden rund um die Uhr. Ein Herz, ich will für ihn leben, wie es in den Sprüchen so schön heißt. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Wie gut würde das passen als Überschrift über das Leben von Jesus. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das ist, was die Gesinnung Jesu war. Diese Bereitschaft, in allem seinen Willen zu tun. Und zwar auch dann, wenn es ihm Probleme bringen würde, wenn es ihm Schwierigkeiten bringen würde, wenn es ihn in Konflikte hineinbringen würde. Denk mal an den Dienst von Jesus. Die Bibel beschreibt an einem Tag, er war in der Synagoge und da war ein Mann, der war krank mit einem verdorrten Arm. Und die Pharisäer, seine Feinde, waren auch da. Und wie heißt es von ihnen? Sie lauerten darauf, ob er heilen würde am Sabbat. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn sie sogar diesem Mann von der Straße noch Geld gegeben hätten. Komm heute mal und setz dich mal in die erste Reihe vorne, damit du auf jeden Fall irgendwie nicht übersehen wirst. Und dann wollen wir schauen, was passiert. Das sagt die Schrift nicht, aber das unterstelle ich diesen bösartigen religiösen Menschen. Sie lauerten darauf, ob Jesus heilen würde. Nicht, sie warteten mit Begierde, um sich dann zu freuen und zu sagen, wunderbar, Gott ist lebendig, Gott ist ein Erbarmer, Gott ist ein wunderbarer Heiler. Und was hat er hier für Großartiges getan? Nein, in ihrem Herzen war, wir wollen sehen, dass er einen Fehler macht, damit wir ihn fangen können, damit wir ihn verurteilen können, damit wir etwas haben, um gegen ihn vorzugehen. Nur pure Bosheit in ihrem Herzen. Und es heißt dort, Jesus kannte ihre Überlegungen. Er wusste ganz genau, was in ihrem Herzen ist. Ja, denk mal diese Situation, das wäre doch sehr weise gewesen, wenn er schon die Absicht hatte oder vom Vater den Befehl bekommt, diesen Mann jetzt zu heilen, dem irgendwie so heimlich einen Zettel zuzustecken. Triff mich nachher in der Sakristei. Ich habe was für dich, aber nicht hier im Öffentlichen. Was hat Jesus getan? Er fordert diesen Mann auf, stell dich in die Mitte. Was für eine Provokation. Er wusste ganz genau, worauf diese Leute aus waren. Und er sagt, stell dich in die Mitte. Nicht irgendwo am Rande nachher, wenn die Massen sich verlaufen haben. Stell dich hier in die Mitte. Warum hat er das getan? Weil er alle seine Anweisungen vom Vater bekommen hat. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und er hat nicht gesagt, Vater, das ist keine kluge Idee, den da in die Mitte zu stellen. Dann sehen das ja alle und meine Feinde sehen das und dann gibt es wieder Neuärger. Und ich bin doch der Friedefürst und wir wollen das doch irgendwie locker angehen lassen und nicht irgendwie immer eskalieren lassen. Jesus ging geradewegs in Konflikte, wie anders wir. Wir kennen den weiten Bogen um die Konflikte herum und nennen das noch Weisheit. Und schlussendlich der Gehorsam gegenüber dem Vater hat ihm das Kreuz gebracht. In allem dem Vater gefallen, egal was es kostet, egal was das bedeutet, egal welche Konsequenzen das für ihn haben wird. Wenn das für dich nichts Begehrenswertes ist, nichts Herrliches ist, nichts Bewundernswertes ist, nichts Schönes ist, dann bist du kalt und tot. Aber du kannst dich bekehren, du kannst Buße tun und Gott wird dich lebendig machen. Wenn diese Hingabe an Jesus nicht etwas ist, wo du sagst, wow, was für eine Liebe, dann bist du kalt und tot. Und du musst unbedingt zu dem kommen, der die Toten auferweckt. Und er wird dieses Wunder tun und er wird dich lebendig machen und wird dir die Augen öffnen, dass du die Schönheit Christi wirklich sehen kannst. Alles fängt damit an und alles hängt davon ab, dass wir die Schönheit Jesu sehen. Wenn du die nicht siehst, wirst du sie nicht schätzen. Wenn du sie nicht schätzt, wirst du sie nicht begehren. Wenn du nicht begehrst, wirst du nicht bekommen. Und du bleibst da, wo du bist. Alles hängt davon ab. Deswegen betet Jesus: Ich will, dass sie bei mir sind, Vater, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und das ist seine Gesinnung, seine Haltung, sein Wesen, sein Charakter. Das ist seine Herrlichkeit. Und er will, dass wir das sehen. Warum? Weil er weiß, nur das hat die Kraft, uns herauszuholen aus unserem Stumpfsinn, aus unserer Gleichgültigkeit, aus unseren Kompromissen, aus unserem geteilten Herzen. Nur das hat die Kraft, nichts anderes. Paulus betet und er sagt: Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, soll in jedem von euch sein. Das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag. Um das geht es. In das Wesen, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Wenn du das nicht kennst, wenn du das nicht schätzt, wie wirst du deiner Berufung nachkommen? Und ich denke, der Grund, warum wir so wenig Fortschritt sehen, so wenig geistliches Wachstum sehen in der Qualität, hängt genau damit zusammen, dass wir ganz andere Interessen haben. Dass unser Herz ganz woanders ist. Unser Herz nicht da ist, wo es sein soll. Bei ihm und in Einheit mit dem Heiligen Geist. Wir haben das so wunderbar gesungen. Im Geist und in der Wahrheit. Ohne in der Wahrheit zu sein, können wir nicht im Geist sein. Das gibt es nicht. Es gibt kein Leben im Geist, ohne dass wir in der Wahrheit sind. So, wir wollen, dass der Heilige Geist uns belehrt, dass er unser Lehrer ist. Und das bedeutet, wir müssen in die Wahrheit kommen. In die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wir müssen die Dinge ernst nehmen und annehmen, die dort uns gegeben worden sind. Und in Übereinstimmung kommen und diese Einheit suchen und diese Gesinnung suchen. In jedem von uns soll diese Gesinnung Jesu sein. Das war die Gesinnung, sich zu demütigen, nicht auf Rechte zu pochen, sich zu demütigen, zu dienen, sich zu erniedrigen, Diener von allen zu werden, Ungerechtigkeiten zu ertragen, um Gottes Willen und sein Leben zu lassen. Und das ist das Ziel Gottes, dass diese Gesinnung in jedem von uns hervorkommt und wächst und immer stärker wird. Das ist unsere Berufung. Und wenn du die überwindenden, siegreichen Heiligen siehst in der schlimmsten und schwierigsten Zeit auf diesem Planeten, kurz vor der Wiederkunft Jesu, dann siehst du, sie haben überwunden, sie haben den Teufel überwunden, genau wegen dieser Gesinnung. Sie haben Jesus mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Das ist das Ziel des Glaubens. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich glaube, Vollendung des Glaubens ist dieses Maß an Hingabe, dieses Maß an Liebe, diese heilige Einseitigkeit, diese Radikalität, wo wir Jesus mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist die Vollendung des Glaubens. Dank sei Gott, er hat den Glauben in dir angefangen. Aber hast du das Ziel vor Augen? Ist das dein Ziel? Betest du dafür? Ich will eine solche Liebe zum Herrn haben, dass ich ihn mehr liebe als mein eigenes Leben. Das heißt nicht, dass du morgen gleich mehr drüber wirst. Das heißt einfach nur, du lernst auf deine Gefühle keine Rücksicht zu haben. Deine Gefühle sagen, ach, ich habe einen schweren Tag gehabt, ich bin jetzt abgekämpft, heute ist Hauskreis, so what, ich bleib zu Hause. Nein, du nimmst keine Rücksicht auf deine Gefühle, sagst, ich habe mich hingegeben, ich habe mich verpflichtet, ich bin Teil dieser Gemeinde und ich gehe in den Hauskreis, weil es notwendig ist für mich, für mein geistiges Wachstum und ich gehe nicht nach Wetter oder nach meinem Blutdruck oder nach irgendwelchen anderen Faktoren, ich gehe nach Hingabe, ich gehe nach Entscheidung, ich gehe nach Notwendigkeit, ich gehe nach dem, was will Gott, nicht was fühle ich und wozu habe ich Lust. Überwinden fängt da an, wo wir dem Spaßgott den Tritt in den Hintern geben, den er verdient und sagen, ich tue jetzt nicht mehr das, wozu ich Lust habe, sondern ich lerne jetzt zu tun, was richtig ist, was notwendig ist. Damit beginnt es. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und die Latte wird dann immer höher gelegt. Und zum Schluss ist es dann wirklich auch dein physisches Leben, dass du das hinten anstellen kannst und sagen kannst, Jesus ist mir wichtiger und mein Zeugnis für Jesus ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Aber das ist das Letzte. Ja? Und man lebt nicht sein Leben lang in Kompromisse und in Gleichgültigkeit und in Halbherzigkeit und eines Morgens wacht man auf und man ist Märtyrer. Das ist nicht so. Sondern wie alle schweren Dinge im Leben muss geübt werden. Ein junger Mann auf der Straße fragt einen älteren Herrn, wie komme ich zur Oper? Üben, junger Mann, üben, üben, üben. Das ist ein Berliner Witz. Alle schweren Dinge müssen geübt werden. Selbstverleugnung, Jesus mehr zu lieben als unser Leben, muss geübt werden. Das kommt nicht einfach so, das muss geübt werden. Und diese Botschaft oder diese Wahrheit über die Furcht des Herrn, die ist der Schlüssel, einfach um tiefer hineinzukommen in diese Hingabe, in diese Verbindung mit dem Herrn. Schauen wir noch ein bisschen mehr das Leben von Jesus an. Hebräer 5, Vers 7. Dort heißt es von Jesus, der hat in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihm aus dem Tode zu retten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Jesus wurde nicht erhört vom Vater, weil er der Sohn Gottes war, sondern um seiner Frömmigkeit willen. Dieses Wort Eulabia im Griechischen bedeutet Ehrfurcht. Um seiner Ehrfurcht vor Gott oder Gott gegenüber ist er erhört worden. Und wir werden erhört werden um unsere Ehrfurcht vor Gott. Es geht nicht darum, die korrekten Gebete zu beten, sondern es geht darum, eine Herzenshaltung zu haben, wo wir echt sind, wo wir wahrhaftig sind, wo wir gerade sind, wo wir klar sind. Jesaja 11, auch über Jesus, von Vers 2 an, auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und jetzt Achtung. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. So all diese Dinge, diese wunderbaren Aspekte des Segens des Heiligen Geistes werden beschrieben. Aber was ist das Zentrum? Sein Wohlgefallen wird er haben. Nicht an Weisheit, nicht an Stärke, sondern an der Furcht des Herrn. Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Das ist unsere Aufgabe, dass wir Wohlgefallen finden an der Furcht des Herrn. Jesus hat uns geboten, zu beten, immer wieder regelmäßig zu beten. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Gib mir einen Eifer, gib mir ein Verständnis, gib mir eine Wachheit, gib mir dieses Bewusstsein, dass durch mein Leben dein Name verherrlicht wird. Das bedeutet, Gott ist nicht weit weg. Er ist nicht anteilnahmslos und er ist nicht unberührbar. Und es ist nicht so, dass meine Taten oder meine Worte keine Auswirkung auf ihn hätten. Solange du an einen Gott glaubst, der weit weg ist, der so viel zu tun hat, dass du in der Masse sowieso untergehst und der auf dich gar nicht schaut und es spielt keine Rolle, wie du lebst und was du tust und was aus deinem Mund kommt oder welche Entscheidung du triffst. Solange du an einen solchen Gott glaubst, wird niemals Furcht des Herrn dein Herz ergreifen. Aber wenn dein Bild von Gott so ist, wie die Bibel beschreibt, man kann ihn beleidigen, man kann ihn betrüben, man kann ihn kränken. Wenn ich das glaube, dass er nahe ist und dass meine Taten, mein Leben eine Auswirkung auf ihn hat, ändert sich die ganze Sache total. So die Frage ist, wie siehst du Gott? Ist es der Gott der Bibel, dem du dienst? Oder ein griechischer Gott, der irgendwie unberührbar oben über den Wolken schwebt und vielleicht mit der Administration des Universums beschäftigt ist, aber in keiner Weise Anteil nimmt an deinem Leben? Wie siehst du Gott? Gott ist nahe. Und die Bibel macht es sehr, sehr klar. Er kann beleidigt werden, er kann gekränkt werden. Und die Furcht des Herrn ist, ich liebe Gott so sehr, ich will ihn nicht beleidigen, ich will ihn nicht kränken, ich will ihn nicht betrüben, ich will ihn erfreuen. Das ist eine Herzenshaltung. Und ihr Lieben, machen wir uns da nichts vor. Im Natürlichen hat keiner von uns diese Herzenshaltung. Aber das ist das Ziel des Heiligen Geistes, das in mir und in dir hervorzubringen. Und deswegen habt gut Acht nachher auf den zweiten Teil. Wie bekommen wir denn, das ist der dritte Teil, wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Ja? Das kommt im dritten Teil. Im zweiten Teil mache ich noch etwas anderes vorher, um uns noch mehr zu motivieren. Und dann kommt die entscheidende Frage, ja, wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Geheiligt werde dein Name. Das heißt, hilf mir, ein Leben zu führen zu deiner Ehre. Das war die große Botschaft der Apostel. 1. Korinther Kapitel 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Was hat denn Essen und Trinken mit der Ehre Gottes zu tun? Kann man mit Essen und Trinken Gott verherrlichen? Aber ja. Und mit allem anderen, was wir tun. So, Gott möchte, dass wir einen wachen Blick werfen auf die Dinge, die wir tun. Wie Paulus sagt, seht genau zu, Epheser 5, Vers 15, seht genau zu, wie ihr wandelt. Es wäre nicht verkehrt, von Zeit zu Zeit innezuhalten, und das meine ich mit alle paar Tage, nicht alle paar Jahre, alle paar Tage. Was kommt denn so aus meinem Mund? Was lasse ich denn so durch meine Augen in meine Seele hinein? Womit beschäftige ich mich? Womit sind meine Gedanken erfüllt? Was sind die Dinge, für die ich lebe? Für die ich Opfer bringe? Was sind die Dinge, die mich faszinieren? Solche Fragen mal zu fragen und da genau hinzugucken und nicht sich irgendwas vorzumachen. Ach, ich bin gläubig, das reicht mir. Seht genau zu, wie ihr wandelt. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Weiter nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen soll. Das haben sie von den Aposteln gelernt, wie man wandeln und Gott gefallen soll, noch mehr zunehmend. Heute gibt's Leute, die stehen auf und die sagen, wir müssen nicht versuchen, Gott zu gefallen. Das ist primitiv, das ist gesetzlich, das brauchen wir nicht. Paulus hat eine total andere Sicht. Natürlich, wir versuchen nicht Gott zu gefallen, um seine Liebe zu bekommen. Wir versuchen nicht Gott zu gefallen, um gerettet zu werden. Aber weil wir gerettet sind, suchen wir jetzt ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht, das ihn ehrt. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. So, wir wissen, wir sind angenommen, wir sind Kind Gottes, wir sind eine Neuschöpfung, wir gehören zu ihm. Aber jetzt wollen wir unsere Berufung ergreifen und festmachen. Und deswegen machen wir das zu unserer ersten Priorität. Wir wollen lernen, Gott zu gefallen. So, hier ist eine Schriftstelle, die das belegt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man Gott kränken kann, dass man ihm wehtun kann. Es gibt im 1. Thessalonicher Kapitel 6 eine Anweisung, wie, mit welcher Gesinnung, mit welcher Einstellung Sklaven arbeiten sollten. Und dann kommt die Begründung. Und die ist nicht, damit ihr vielleicht irgendwie ein besseres Taschengeld kriegt oder mal ein freies Wochenende. Die Begründung ist, damit der Name des Herrn nicht gelästert wird. So, was hat der Arbeitsstil, die Arbeitsmoral eines Sklaven zu tun mit dem Namen des Herrn? Das ist eine wichtige Frage. Ja. Weil entweder können wir lebendige Beispiele sein von der Kraft von Golgatha und sagen, das ist die die Kraft des Heiligen Geistes imstande zu tun in einem Menschen, der das Werk von Golgatha angenommen hat. Und in dieser Gesinnung, in dieser Vorbildlichkeit lebt er. Und so wird Gott die Ehre gegeben. Oder aber eine Gesinnung, ist mir doch egal, was die über mich denken. Von den wahrscheinlich vielen, vielen Dutzenden von Gemeinden, die ich gesehen habe in den letzten 21 Jahren meines Reisedienstes, kenne ich nur ganz, ganz wenige Gemeinden, vielleicht 2, 3 Gemeinden, wo die Leiterschaft darauf schaut, wie leben unsere Leute im Alltag, was sagt dein Chef über deine Arbeitsleistung, und die Gemeindemitglieder so etwas fragen würden. Du, was sagt dein Chef über deine Arbeitsleistung? Die allermeisten Gemeinden würden sagen, was fragst du? Das geht dich überhaupt nichts an, das ist privat. Unsere Vorstellung von was privat ist, ist sehr verschieden von der Vorstellung der Apostel, was privat ist. Sehr verschieden. Und wir tun gut daran, herauszufinden in der Bibel, was ist wirklich privat und was ist Gemeindeangelegenheit. Wenn wir das nur verstehen würden, würde sich ganz, ganz viel ändern. Es ist nicht privat, wenn Mann und Frau sich zu Hause anschreien und die Nachbarschaft kriegt das mit. Das ist nicht privat. Das ist Gemeindeangelegenheit. Und es bringt Schande auf den Namen des Herrn. Und deswegen müssen Älteste, die ihre Verantwortung wahrnehmen, auf diese Dinge schauen und sorgen dafür, dass diese falsche Linie, das ist privat, bleib du mir draußen, steck deine Nase nicht in mein Leben, dass diese falsche Linie aufgehoben wird und dorthin verlegt wird, wo sie wirklich hingehört. Es gibt private Dinge und niemand, kein Ältester, kein Apostel, kein Prophet, kein niemand kann kommen und kann in diese Dinge hineinsprechen. Es gibt private Dinge. Ja, was ist privat? Privat ist all das, worüber Gott nichts gesagt hat. Das ist privat. Wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deinem Ehemann umgehst oder mit deiner Ehefrau, ist nicht privat. Wie du mit deinem Chef umgehst, ist nicht privat. Wie du mit deinen Geschwistern umgehst, ist nicht privat. Und viele, viele, viele andere Dinge. Wie du deine Steuererklärung machst, ist nicht privat. Oder ob du als Handwerker ohne Rechnung arbeitest, schwarz, das ist nicht privat. Und viele, viele, viele andere Dinge auch. Die sind geregelt im Worte Gottes. Und wenn wir Gott wirklich ehren, wenn wir ihn wirklich lieben, wenn wir darauf bedacht sind, ihn nicht zu betrüben, dann schauen wir genau, wie wir diese Dinge tun. Und wir achten darauf, dort wirklich echt zu sein, wahrhaftig zu sein, im Geist und in der Wahrheit. Wir können nicht im Geist leben, wenn wir nicht in der Wahrheit sind. Das funktioniert nicht. So, das durfte auf keinen Fall passieren, dass der Name des Herrn gelästert wird. Das war das Ziel. Es ging ihm nicht in erster Linie um das Wohlergehen der Gläubigen oder der Sklaven. Es ging ihm um das Wohlergehen Gottes. Wenn eine Gemeinde das begreift, es geht um Gott, es geht darum, dass er sich an uns freut, dass er nicht mehr beleidigt und gekränkt wird, wird sich das gesamte Gemeindeleben komplett verändern. Aber leider ist diese Botschaft der Furcht des Herrn nicht gerade der große Hit in unseren Tagen. Und viele Gemeinden meiden dieses Thema vollständig. Und kümmern sich überhaupt nicht darum, weil sie haben andere wichtige Dinge, sie wollen relevant sein. Es gibt keinen schnelleren Weg, um relevant zu sein für Gott, als dass wir ein Herz suchen, was ihn erfreuen will. Es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen kürzeren Weg als dieses hier. Es geht nicht darum, was unsere Gesellschaft über uns sagt, was die Presse, die lokale Presse über uns schreibt. Es geht darum, was denkt Gott über uns? Ist er zufrieden? Freut er sich? Ist sein Herz froh, wenn er unser Leben anschaut? Um das geht es und um nichts anderes. Und das war der Eifer der Apostel. Du siehst an vielen, vielen, vielen Schriftstellen dieses die Anweisung an die Sklaven, das ist nur ein Beispiel. Viele, viele andere Schriftsteller reden davon. Darum geht es. Gott soll erfreut werden. Oder das heißt, er darf nicht betrübt werden. Ja? Der Prophet kommt zu David und konfrontiert ihn und sagt dort in 2. Samuel 12, Vers 14, weil du den Feinden des Herrn durch diese Geschichte, durch deine Sünde, Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben. Durch seine Sünde den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Und ich glaube, an vielen, vielen Stellen, der Teufel feiert heute eine Party nach der anderen. Und baut sich auf vor Gott und sagt, das sind jetzt die Erlösten, das sind die Heiligen. Guckt euch mal an, was die sich im Fernsehen anschauen. Alle meine Lieblingsprogramme, all den Dreck und den Schmutz und all das, was ich produziere, um sie zu verseuchen, schauen die sich freiwillig an. Ich muss mich nicht mal dazu zwingen. Das schauen die sich freiwillig an. Das sind jetzt deine Heiligen. Na Glückwunsch. Das ist die siegreiche Armee des Herrn. Der Teufel baut sich auf vor Gott. Er weist auf unseren Lebensstil hin und er verlästert Gott und sagt, tolle Erlösung hast du da bereitgestellt. Klasse. Er ist der Spötter und er verhöhnt. Und das ist, was hier gemeint ist. Durch die Sünde hat David Anlass gegeben zur Lästerung. Wenn wir das nur begreifen, Gott ist nicht fern. Gott ist nah und er nimmt Anteil und die Dinge, die wir tun, was aus unserem Mund kommt, ist wichtig für ihn. Deswegen hörst du dieses Flehen bei Paulus. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Tut es nicht, bitte nicht. Weil wenn ihr ihn betrübt, was wollt ihr als Gemeinde dann noch veranstalten? Was für tolle Programme wollt ihr euch einfallen lassen? Was für Werbekampagnen, was wollt ihr machen? Wenn der Heilige Geist betrübt ist, ist fertig. Entweder wir tun Buße oder wir bleiben in der Dürre. Wir bleiben in der Unfruchtbarkeit. Wir bleiben in der geistlichen Wüste. Da gibt es nur noch einen Weg raus zurück. Und das heißt Umkehr. Und das heißt wahrhaftig Verantwortung zu übernehmen für unser Leben, für das, was wir getan haben. Und nicht die Verantwortung wegschieben. Und das ist halt unsere schwierige Zeit. Oder das ist aus diesen und jenen Gründen. Oder überhaupt heute ist nun mal der Zeitgeist so. Und wir dürfen ja nicht irgendwie da in zu starken Kontrast sein. Wir wollen ja diese Leute gewinnen. Gläubige müssen in totalem Kontrast sein zum Zeitgeist. Und die Bibel verheißt am Ende vom Alten Testament, es wird noch mal eine Zeit sein, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Das ist ein Unterschied. Und der Unterschied besteht nicht darin, die einen haben eine Bibel unterm Arm und rennen ins Gotteshaus und die anderen rennen auf den Fußballplatz oder auf den Autowaschplatz. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, im Alltag, da ist der Unterschied. Und die einen leben zur Ehre Gottes und die anderen leben zu ihrem eigenen Vergnügen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Nimm dir einmal Zeit und studier mal diese Passage in Jesaja 52. Wir wollen jetzt nicht das aufschlagen. Aber da siehst du das Volk Gottes beschrieben in einem erbärmlichen, jämmerlichen Zustand. Sie sind am Boden, bedeckt mit Staub. Und der Feind trampelt auf ihrem Rücken herum. Das ist das siegreiche Volk Gottes, von dem Gott gesagt hat, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann erhebe ich euch über eure Feinde. Und ihr habt Autorität und ihr könnt den Feind in die Flucht schlagen. Und der Feind kann nichts tun gegen euch. Und diese, die gerufen sind zur Herrschaft, liegen am Boden und der Feind trampelt auf ihren Rücken herum. Und dann heißt es, ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Hörst du da den Schmerz Gottes, die Klage Gottes? Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Gefühle Gottes oder die Gefühle von Apostel Paulus mitzukriegen und nicht nur irgendwie einen simplen Bibelvers irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Der Heilige Geist muss uns nahe bringen, diese Dringlichkeit, diese Intensität. Das kann nur er. Der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Und wir müssen in Kontakt kommen mit Gottes Gefühlen. Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das war nicht einer, der gegen Geld irgendwie ein paar coole Botschaften abgeliefert hat, ja, sondern hat ein Verlangen gehabt, Menschen dahin zu bringen, dass sie Gott wirklich gefallen, dass sie die Brautgesinnung haben, dass sie wirklich diese Dinge ernst nehmen und dass sie lernen, so zu leben, wie es Gott wirklich gefällt und wie es ihn erfreut. Das war sein Verlangen. Der Eifer Gottes wohnte in Paulus und auch in den anderen Aposteln. Und aus dem heraus haben sie gedient, weil sie gekannt haben, den Eifer des Herrn. Und sie wussten, Gott ist es so wichtig, in welcher Gesinnung jeder Einzelne lebt. Das ist so anders als diese Spaßbotschaft. Und uns soll es gut gehen und alles ist in Ordnung und wir haben schon alles erledigt und alles ist gut und es gibt nichts weiter zu tun. Diese Art von Botschaft ist nicht das, was die Apostel gepredigt haben. Da war eine Sehnsucht, dass die Gemeinde vorwärts kommt, dass die Gemeinde wirklich in Erfahrung erlebt, das Angesicht Gottes leuchtet über ihnen. Sie freuen sich an Gott, weil sie spüren, dass Gott sich über sie freut. Das ist gemein. Das Angesicht Gottes leuchtet über uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Halleluja. Halleluja. Und bitte versteht es nicht so, dass es ja anstrengend, das ist ja schwierig und da komme ich ja nie hin. Wenn du solche Gedanken denkst, bist du schon wieder im Widerspruch gegen Gott. Sondern du musst sagen, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben. Sein Geist wirkt in mir und sein Geist wird in mir wirken, was ihm gefällig ist. Kommt mir eine gute Schriftstelle, Hebräer, Kapitel 13. Vers 20, Hebräer, Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Es geht nicht darum, dass du ganz schwierige Dinge tun sollst für den Herrn, die zu schwer sind. Es geht einfach nur um echt sein und mit Gott übereinstimmen. Und wenn er sagt, das war daneben, dann war es daneben. Und das nicht rechtfertigen und schönreden und ignorieren oder irgendwie verdrehen. Einfach nur wahrhaftig sein. Und mit Gott übereinstimmen und unsere Sünde Sünde nennen. Und dann Vergebung erlangen, Reinigung empfangen und weitergehen. Und vertrauen, dass der Heilige Geist sein Werk in uns tut und ihm dafür Raum und Gelegenheit geben. Er tut sein Werk nicht in dir, während du mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt bist. Er tut sein Werk in dir, wenn du einen Lebensstil lernst, wie die Bibel es beschreibt, das Lebensstil eines Jüngers, dann hat er Raum, sein Werk in dir zu tun. Es ist Gott, der in dir wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Aber das tut er nur in voller Kooperation und Aufmerksamkeit, indem du ihm vertraust und ihm Raum gibst und auf ihn schaust und auf ihn wartest und praktische Dinge tust, die ihm ermöglichen, sein Werk in dir zu tun. So, wenn du gelähmt bist von dem ersten, was ich gesagt habe, von diesem Gedanken, ja, wer kann denn so leben? Das ist ja viel zu schwer. Das geht ja gar nicht. Das belastet mich. Das legt so ein Joch auf mich. Also da vergeht mir ja die letzte Freude. Wenn du so denkst, dann kennst du das Wort Gottes nicht und bist in deinen Gedanken immer noch in Opposition gegen Gott. Es ist nicht ein heiliger Gott, der von dir Unmögliches verlangt. Es ist ein heiliger Gott, der gesagt hat, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr werdet heilig sein. Gebt mir Gelegenheit, gebt mir Raum und ich tue mein Werk in euch. Es ist eine Verheißung, nicht ein Gebot, das dich niederschmettert. Es ist eine Verheißung. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Weil nur in der Kraft Gottes, nur durch Gnade, kannst du lernen zu tun, was du tun sollst. Nicht aus eigener Kraft, nicht in eigener Weisheit, nicht mit deinem eigenen Vermögen. Es ist Raum zu machen, dass Gott sein Werk in uns tut. Aber wenn du nicht weißt, was das Werk Gottes ist, wenn du es nicht anstrebst, wenn du es nicht begehrst, wenn du nicht bereit bist, dafür ein bisschen zu fasten und Gott zu suchen und das zu deiner ersten Priorität zu machen, Gott wirft diese Sachen nicht hinterher. Er wirft diese Dinge dir nicht hinterher. Du musst durch dein Leben zeigen, dass es dir ernst ist. Du musst durch dein Leben zeigen, das ist, was ich haben will. Okay? Weil wir sind ganz clever und wir können uns immer schnell rausreden und wir verweisen auf unsere Schwäche und unser Unvermögen und wir haben viele, viele Gründe, warum man das Wort Gottes nicht ernst nehmen muss. Und das kann nicht funktionieren. Im Geist durch Hingabe an die Wahrheit. Gott ist gnädig, Gott ist gütig, Gott ist gerecht und Gott überfordert niemanden und Gott verlangt nicht unmögliche Dinge von dir oder von mir. Sondern er verlangt, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir seine Standards anerkennen und erlauben, dass der Heilige Geist diese Standards Schritt für Schritt in uns etabliert. Um das geht es. Und jeder von uns, egal wie tief du drin bist, im Kompromiss, im Schmutz, in der Lüge, im Selbstbetrug, in der Unreinheit, egal wie tief du drin bist, jeder von uns, kann umkehren und kann wahrhaftig werden und kann die Dinge so nennen, wie Gott sie nennt. Jeder von uns, egal wie gebunden jemand sein würde vom Teufel, jeder ist in der Lage, anhand des Wortes Gottes zu sagen, das ist nicht in Ordnung in meinem Leben, das muss anders werden. Ich will, dass es anders wird. Ich akzeptiere das nicht in meinem Leben. Und ich wende mich zu Gott und ich empfange Vergebung, Reinigung und Eifer für etwas Besseres. Nicht nur Vergebung, nicht nur Reinigung, sondern Eifer für etwas Besseres. Der Geist in uns eifert, sagt es. Er hat ein Ziel. Er will dich in das Wesen Christi bringen. Und Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist fängt dann an, wenn wir mit seinen Zielen übereinstimmen. Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wir müssen wollen, was er will. Wenn wir einig sein wollen mit Gott, müssen wir seine Prioritäten übernehmen. Er wird nicht sich unseren Prioritäten anpassen. Wir passen uns ihm an, weil er kann sich nicht anpassen. Er ist der Ewige, derselbe, gestern, heute, in Ewigkeit. Er kann sich nicht verändern. Er wird sich nicht verändern. Aber wir können uns verändern. Werdet verwandelt durch Erneuerung eures Denkens. Werdet verwandelt. Wir müssen das Wort Gottes studieren, den Heiligen Geist bitten, uns die Augen zu öffnen, zu erlauben, dass das zu uns reden kann. Und dann Entscheidungen treffen und kleine Schritte gehen. Aber wichtig ist, jeden Tag. Nicht nur, hey, jetzt habe ich was gehört, das hat mich aufgerüttelt. Okay, also jetzt geht's ran und jetzt oder nie. Ja? Vergiss diese Idee, das wird nie funktionieren. Sondern ich verpflichte mich, das wird mein Leben sein, die nächsten Jahrzehnte. Das ist, was ich wähle. Das ist, was mein Leben kennzeichnen will. Ich treffe eine Wahl. Ah, ich komme schon wieder vor. Ich eile voran. Nein, wir müssen hier weiter im Dings. Die ersten Gläubigen, die hatten dieses Verständnis, Apostelgeschichte 15, die haben verstanden, wir sind ein Volk für seinen Namen. Das ist, was wir sind. Nicht für den Bürgermeister, nicht für den Ort, nicht für die lokale Presse. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Das war ihre Haltung. Ja. Sie wussten, Gott kann man erfreuen oder betrüben, beleidigen oder ehren. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Hier beschreibt Paulus die Gesinnung seines Dienstes. Vers 3. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Manchmal versteht man eine Sache gut, wenn man erklärt, was das Gegenteil von dieser Sache ist. Und das Gegenteil von Gottesfurcht ist Menschenfurcht. Das Gegenteil von Gottesfurcht ist Menschenfurcht. Was heißt Menschenfurcht? Menschenfurcht ist nicht eine Angst vor Menschen, ja? Ja, ich soll in die Gemeinde gehen, aber ich traue mich nicht, das sind Menschen, ich habe Angst, also bleibe ich weg. Menschenfurcht ist, du richtest dein Verhalten aus, um Menschen zu beeindrucken, um Menschen zu gefallen, um vom Menschen gesehen zu werden, dass Menschen gut von dir reden. Menschengefälligkeit ist die andere Medaillenseite von Menschenfurcht. Wer menschenfürchtig ist, ist deswegen menschenfürchtig, weil er möchte gerne Menschen gefallen. Und das ist so stressig. Du kannst nicht alle Menschen gefallen. Da wird immer welcher sein, mit denen, die mit dir nicht einverstanden sind. Es ist sehr, sehr stressig. Weil du nur herausfinden musst, was ist ihr Geschmack, was ist ihre Meinung, was ist für die wichtig. So, das Gegenteil von Gottesfurcht ist Menschenfurcht. Und Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, merkt ihr das gut, führt immer zum Kompromiss, immer. Solange du Menschenfurcht tolerierst in deinem Leben, wirst du Kompromisse machen, zu denen du dich nicht extra entscheiden musst. In dem Tolerieren, in dem Zulassen, in dem Fortbestehen von Menschenfurcht, hast du dich schon qualifiziert für Kompromisse. Die kommen automatisch. Johannes 12. Hier ist von geistlichen Leitern die Rede. Johannes 12, Vers 42. Dennoch glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre Gottes. Die glaubten an Jesus, wunderbar. Aber sie bekannten ihn nicht. Sie haben verstanden, das ist politisch nicht korrekt zu sagen, er ist der Christus, er ist der Messias. So wie sagen, er ist ein guter Mann. Ich habe was Gutes von ihm gehört. Aber sie haben ihn nicht bekannt als den, der wirklich ist, der Christus, der verheißene Retter der Menschen, der Messias. Und warum haben sie ihn nicht bekannt? Weil sie gewusst haben, da gab es schon eine Anordnung, wer Jesus innerhalb der Synagogen, wer Jesus, den Mann Jesus von Nazareth bekennt als Messias, als Christus, würde ausgeschlossen werden. Das haben die schon festgemacht, die Chefs. Und darum haben sie ihn nicht bekannt, damit sie nicht ausgeschlossen werden. Und haben sich das sicherlich ganz schön geredet. Keiner, der diesen Kompromiss gemacht hat, hat gesagt, jetzt bin ich mittendrin im Verrat. Ich beweise, dass mein Glaube nicht echt ist. Ich tue nur so, als ob ich glaube. Ich bin im Kompromiss. Keiner, der diese Kompromisse macht, denkt so darüber, sondern er denkt, hey, wir müssen ja weise sein. Gott will ja, dass ich Teil der Synagoge bin. Und dann muss ich ja jedes Verhalten verhindern, das dazu führt, dass ich ausgeschlossen werde. Und ich will ja den anderen da drin noch helfen. Schon mal sowas gehört? So reden Gläubige, die in der katholischen Kirche sind oder in der evangelischen Landeskirche. Sie kennen die Bibel. Sie wissen, was die Wahrheit ist. Aber sie wollen nur drin sein, um den anderen zu helfen. Ich sage, womit hilfst du ihnen denn? Wie kannst du ihnen eine kompromisslose Nachfolge beibringen, die werden sofort sagen, ja, und was ist mit dir? Du erzählst uns hier, die Bibel ist die Wahrheit und es gibt nur eine richtige Taufe. Ja, und wann lässt du dich taufen? Und wann trittst du aus dem Trachtenverein aus? Hallo? Wie kannst du Menschen im Kompromiss helfen? Du kannst nicht. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Es gibt Ehre bei Gott. Jesus sagt, wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, dann steht der Vater im Himmel auch zu uns. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als bei Gott. Ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte Christ und habe schon einiges erlebt. Und ich habe es viele Male gesehen. Der religiöse Geist kommt in einer Gemeinde durch Menschengefälligkeit. Der religiöse Geist kommt in einer Gemeinde durch Menschengefälligkeit. Das ist, was die Tür aufmacht für den religiösen Geist. Wenn du mal ein bisschen Zeitgeschichte studierst und dir anschaust, was die Begleitumstände und die Hintergründe waren dessen, was man die Berliner Erklärung nannte, ja, wie 1909 oder was, ja, geistliche Leiter in unserem Land, diese Bewegung des Heiligen Geistes, die sie die Zungenbewegung genannt haben, verunglimpft haben und genannt haben als ein Werk von unten. Wenn du dir anschaust, wie das zustande gekommen ist, dann siehst du, welche entscheidende Rolle Menschenfurcht und Menschengefälligkeit dabei eine Rolle spielt. Ja? Es war schon eine Atmosphäre von, wir werden das verurteilen, wir werden das verteufeln. Bevor dieses Treffen überhaupt angefangen hat, war schon klar, was das Ergebnis sein würde. Einige haben gesagt, hey, warum haben wir nicht den Jonathan Paul von Mülheim eingeladen? Ja, der eine wunderbare Bewegung und Wirkung des Geistes dort hatte. Ganz anders als das entgleiste Ding von Kassel, was übrigens auch nur mit Menschengefälligkeit und Ehrsucht und Großstandwollen zu tun hat. Ja, du weißt, es gab zwei Orte, Kassel und Mülheim. Bist du bewandert mit deutscher Geistgeschichte? Das solltest du. Kassel ging gegen Baum, wegen Ehrgeiz, wegen Stolz des Leiters. Er hat sich eingelassen mit einem spiritistischen Geist. Die Frauen, durch die das kam, haben ihn gewarnt, haben gesagt, das ist nicht vom Heiligen Geist, das musst du stoppen. Aber er wollte eine große Sache haben, wollte bekannt werden und wollte auf dieser Welle surfen. Und er hat nicht gehört und die beiden Norweger haben gesagt, wenn du das nicht änderst, wir reisen ab, wir haben damit nichts zu tun. Sie reisten ab. Und das Perfide an der Geschichte ist, dass dieser Leiter von Kassel, der das ganze Ding gegen Baum gefahren hat, bis Polizei und in der Presse die Schlagzeilen und so weiter, das war furchtbar. Dieser Mann ist dann umgekehrt, aber nicht im Sinne von, er hat Buße getan für seine Sünde, sondern hat gesagt, ich bin betrogen worden, die Schwester aus Norwegen haben mich betrogen, das ganze Ding von Anfang an war vom Teufel. Und er wurde der Kronzeuge in Berlin, um Mülheim zu verurteilen. Und in Mülheim hat es diese Exzesse, die es in Kassel gegeben hat, überhaupt nie gegeben. Und die Leute haben gesagt, warum laden wir den Leiter von Mülheim nicht ein, Jonathan Paul? Ja, wenn wir den einladen, dann werden wir es nie schaffen, uns von dem zu trennen. Das Ergebnis der Konferenz stand fest, bevor sie überhaupt angefangen haben zu tagen. Und einer der maßgeblichen geistlichen Leiter der damaligen Zeit machte sich lustig über das Sprachengebet und bewies seine Ignoranz gegenüber dem Wort Gottes. Und er sagte, Brüder, überlegt doch mal, das macht doch keinen Sinn. Warum sollte Gott in einer unbekannten Sprache sprechen in der Versammlung oder eine Botschaft geben, in eine unbekannte Sprache, die niemand versteht? Und dann muss es jemand anders auslegen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und von diesen Dutzenden, ich glaube 70 oder 80 Teilnehmer, da war nicht einer, der den Hintern in der Hose hatte. Und was ist mit 1. Korinther 14? Wo Gott sagt, so will er wirken. Er will Botschaft in Sprachen geben und die soll ausgelegt werden. Nicht einer hat den Mut gehabt, aufzustehen und zu sagen, hey, schön, was du redest, klingt sehr vernünftig, aber es ist nicht biblisch. Die Bibel sagt etwas total anderes. Nicht ein einziger. Und Teilnehmer beschreiben, welche Angst sie gehabt haben, vor geoutet zu werden und zu bekennen, eigentlich sind sie ja dafür. Menschengefälligkeit hat zu dieser Katastrophe geführt, von der ich glaube, dass wir bis zum heutigen Tag in Deutschland darunter leiden. Auch wenn darüber schon gebetet wurde und Buße getan ist. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum der Heilige Geist so nur in homöopathischen Dosen in unserem Land wirkt, diese Arroganz ist, die damals die geistliche Leiterschaft an den Tag gelegt hat. So Menschengefälligkeit ist keine Kleinigkeit. Wir müssen entschieden sein, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Nicht nur zu denken, zu sprechen und zur Wahrheit zu stehen. Auch wenn es uns etwas kostet, wenn unser guter Name besudelt wird. Auch wenn wir von anderen ausgegrenzt oder abgelehnt werden oder verspottet werden. Wir dürfen auf diese Dinge keine Rücksicht nehmen. Wir sprechen die Wahrheit in Liebe und für die Konsequenzen oder für die Folgen kommt Gott auf. Und nicht diese Haltung, ich müsste jetzt das sagen, aber wenn ich das sage, gibt es die und die Probleme. So what? Hat Gott dich berufen zu einem problemlosen Leben? Welche Bibel liest du? Ich lese dort, es ist uns verheißen, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir abgelehnt werden, dass wir verspottet werden, dass wir gehasst werden. Wenn sie Jesus gehasst haben, sie werden uns auch hassen. Das ist uns verheißen. Das steht absolut fest. Menschengefälligkeit ist eine erbärmliche Haltung, wo wir unsere Haut retten wollen und dabei bereit sind, Gott zu verraten. Eine schreckliche Haltung. Aber wir sind gerufen, treu zu sein, zu ihm zu stehen. Was hat Jesus gesagt zu der einen Gemeinde? Du hast meinen Namen nicht verleugnet und mein Wort bewahrt. Wenn du das Wort bewahrst, wenn du mit dem Wort übereinstimmst, wenn du sagst, was die Bibel sagt, dann verleugnest du nicht den Namen des Herrn. Wenn du nicht festhältst am Worte Gottes, und wir haben heute viele, viele Leute, auch im öffentlichen geistlichen Leben, die Rang und Namen haben, die gefeiert werden, und sie verleugnen Jesus. Mit christlichem Vokabular, sie verleugnen Jesus. Und bitte verachte sie nicht, sondern sag, Herr, schenk mir Gnade, nicht so einer zu werden. Hilfst du ihnen und hilfst du mir. Und schenk du mir Gnade, nicht ein solcher zu werden. Schenk du mir Gnade, gerade und klar zu sein und erfüllt zu sein vom Eifer für den Namen des Herrn. Hast du mal gelesen, was David sagt, als er Goliath gegenüberstand und Goliath ihn verhöhnte? Dieser mächtige, gepanzerte Riese dort sah diesen Hirtenjunge da kommen. Ja, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt über den Spaß, den er da hatte. Ja. Und David sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, den du verhöhnt hast. Und Gott wird dich heute in meine Hand geben. Das hat ihm etwas bedeutet, ob dieser Goliath Gott verhöhnt oder nicht. Und er wusste, wen Gott verhöhnt, den wird er richten. Wen Gott verhöhnt, wer Gott verhöhnt, der wird gestraft werden. Und er wusste, Gott ist mit mir. Und er hat diesen Goliath besiegt. Aber seine Motivation war, ich werde es nicht hinnehmen, ich kann es nicht ertragen, wenn mein Gott gelästert wird. Oh, das erinnert mich an eine Situation vor vielen, vielen Jahren an der Uni. Ich hatte einen Prof, der konnte keine Vorlesung zu Ende machen, ohne nicht mindestens einmal, meistens mehrmals Gott gelästert zu haben. In jeder Vorlesung hat er Gott gelästert. Schrecklich. Und mich hat das betrübt und berührt und empört. Und ich habe gebetet. Ich habe angefangen, für diesen Mann zu beten. Und dann hatte ich den Eindruck, Gott will mich gebrauchen, diesen Mann zu konfrontieren und ihn aufs Schärfste zu ermahnen. Und ich dachte, oi, 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 Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Kennst du das? Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Dafür bin ich nicht qualifiziert, schick jemand anders. Und dann habe ich gesagt, Herr, mach du eine Gelegenheit und ich will es tun. Und die Gelegenheit kam ganz schnell. Und er hatte irgendwelche Papiere auszuteilen, hat die vergessen mitzubringen oder beziehungsweise erstmal zu kopieren. Und er sagte, nach der Vorlesung wird er in sein Büro gehen und er wird diese Sachen kopieren. Und er braucht jemanden, der ihm hilft, in seinem Büro diese Sachen zu kopieren und dann eben in den Hörsaal zu bringen. Wer möchte gerne? Und du weißt, wie Studenten sind. Sich anzubiedern, mein Prof. Das ist das Letzte. Das würde man nicht tun, jedenfalls nicht vor den Augen der anderen. So keiner meldet sich. Und der Heilige Geist hat gesagt, das ist deine Gelegenheit. Ich habe mich gemeldet, ich werde helfen. Und so war ich in seinem Büro. Und du weißt, wie das ist. Die Uhr tickt. Und du denkst, entweder jetzt oder gar nicht. Ja, aber wie soll ich anfangen? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Und dann habe ich einfach gesagt, Herr, hilf mir. Und habe angefangen und habe gesagt, hören Sie, ich höre Sie in jeder Vorlesung Gott lästern. Und dieser Gott, den Sie lästern, hat mich aus den Drogen errettet. Und vor diesem Gott, Jesus Christus, müssen Sie eines Tages sich für jedes unnütze Wort verantworten. Sie werden vor dem stehen, den Sie verspottern. Und er wird Sie zur Rechenschaft ziehen für Ihre Worte. Und da war so eine Salbung auf mir. Und das hat den Mann getroffen und sein Gesicht ist entgleist. Und von dem Tag an habe ich ihn nie wieder lästern hören in seinen Vorlesungen. Das muss uns berühren. Das lässt uns nicht gleichgültig, wenn Menschen dummes Zeug erzählen über Gott und Gott lästern, sondern wir stehen auf für ihn, wir gehören ihm, wir sind seine Boten und wir lassen das nicht zu, dass er beleidigt wird. Galater 1, Vers 10. Denn suche ich denn jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Man kann nicht wirklich Gott dienen, wenn man Menschen gefallen will. Das ist, was er hier sagt. Also, das heißt, so schnell wie möglich müssen wir frei werden von Menschenfurcht. Wie werden wir frei? Indem wir erkennen, wir sind nicht Opfer. Ah, weißt du, ich bin so scheu und so schüchtern und ich traue mich nicht. Du bist nicht Opfer, du bist Täter. Und du musst Verantwortung übernehmen, weil Menschen zu fürchten, heißt nicht Gott zu fürchten. Und du musst Buße tun, dass Menschenmeinung dir wichtiger war als die Meinung Gottes. So, Befreiung fängt mit Buße an. Indem du anerkennst, das ist erbärmlich. Ich will nur meine Haut retten. Ich will nur, dass andere mich mögen. Aber was ist mit Gott? Willst du, dass er dich mag? Dann musst du auf seine Seite treten. Und dann der zweite Schritt, glaube ich, ist ganz, ganz einfach und der schwierige Teil. Sag, Herr, hier bin ich, ich gehöre dir, ich will dir gehorchen. Gib mir Situationen, in denen ich beweisen kann, dass ich nicht mehr von Menschenfurcht niedergehalten werde. Und hundertprozentig dieses Gebet wird erhört werden. Ich garantiere dir das. Hundertprozentig, vielleicht hast du sonst nicht viel Gebetserhörung. Dieses Gebet wird erhört werden. Im Gespräch mit der Nachbarin, am Arbeitsplatz, die erzählen irgendwas Dummes. Und der Heilige Geist sagt, hallo, hier ist deine Gelegenheit. Jetzt steh auf für die Wahrheit. Jetzt steh auf für Gottes Wahrheit. Ja? Und indem wir hingehen und gehorsam sind, werden wir freigesetzt. Das ist nicht ein Gebet am Schreibtisch und Gott erhört es und auf wundersame Weise bist du von einem Moment auf den nächsten frei von Menschenfurcht. Das wird nicht so sein. Durch Gehorsam, durch Schritte, die du gehst, wirst du frei werden. Ich hatte eine Situation in meinem Leben, es ist viele, viele Jahre her. Und ich hatte den Eindruck, ich soll einem bestimmten Menschen zwei Dinge sagen. Und ich hatte totale Angst. Existenzangst. Weil daran hing meine Position, mein Einkommen, mein guter Name, alles hing daran. Und ich habe mich lang gewehrt und habe gesagt, nee, das kann ich nicht machen, das geht nicht, das wird eine Katastrophe, das kann ich nicht riskieren. Und ich spürte, wie der Geist nicht locker ließ. Und dann habe ich schließlich mit Elke gesprochen und habe ihr gesagt, ich habe den Eindruck, Gott will von mir, dass ich hingehe und dem Mann Gottes diese zwei Dinge sage. Aber ich habe Angst, wir werden alles verlieren. Und sie sagt, warum willst du es ihm sagen? Und habe gesagt, weil ich ihm helfen möchte. Und sie sagt, dann geh hin und mach es. Ich sage, ja, aber ich habe Angst, wir werden alles verlieren. Geh hin und mach es. Und ich habe es gemacht. Und ich habe alles verloren. Und erst hinterher habe ich verstanden, wie Paulus sagt, was mir Gewinn war, ist mir Verlust geworden. Und ich bin froh, dass ich das ganze Zeug los bin. Ich bin froh, dass ich aus dieser Mühle raus bin, aus diesem charismatisch korrekten. Mann, du hättest mich sehen müssen mit Anzug und Krawatte und Diplomatenkoffer. Du hättest mich sehen müssen. Der vorbildliche, progressive, dynamische, erfolgreiche Pastor. Wow. Ja, ich war so erfolgreich, dass ich morgens aus dem Haus ging, nachts, wenn die Kinder schliefen, wieder zurückgekommen bin. Hätte nicht viel gefehlt, die Kinder hätten mich Onkel genannt. So erfolgreich war ich. Und nur durch die Gebete meiner Frau hat Gott mir die Augen geöffnet und ich kam aus diesem Betrug raus und aus diesem ganzen Zeugs. Bin so froh. Aber es kostet etwas, frei zu werden. Ist einfach, aber es kostet etwas. Und weiß nicht, wie deine Situationen sind und was Gott dir aufträgt, aber er gibt dir Dinge, die treffen den Nerv. Und an der Stelle wirst du freigeschnitten. Das Evangelium ist radikal, das heißt, das geht an die Wurzel. Radikal kommt von Radis, Wurzel. An die Wurzel, nicht oben die kleinen Früchtchen, die Wurzel. Und die Axt ist an die Wurzel gelegt, sagt Jesus. Das ist das Evangelium, die Axt ist an die Wurzel gelegt. Und Gott hat Mittel und Wege, uns frei zu machen von Menschenfurcht. Und das brauchen wir so dringend. Weil wir sollen seine Botschafter sein. Und draußen ist die Wahrheit seines Wortes nicht geliebt und nicht geschätzt. Ob das Abtreibung betrifft, ob das jetzt die Homo-Ehe betrifft oder ob das viele, viele andere Themen betrifft, der ganze Genderwahn und all diese Dinge. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist nicht willkommen in dieser Welt. Weil Gott nicht willkommen ist. Wir leben im Feindesland, aber wir sollen seine Boten sein. Weil da doch Menschen hören werden, weil da doch Menschen sehen werden, dass wir Recht haben und sie werden sich anfangen zu öffnen und zu suchen und zu fragen nach Gott und sie werden errettet werden. Wir sind seine Boten, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Suche ich denn jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Kolosser 3, Vers 22. Ihr Knechte, gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herrn, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Da hast du wieder das Gegenteil von Menschengefälligkeit oder Menschenfurcht ist Gottes Furcht. Ja. Augendienerei heißt, Dinge zu tun, um von anderen gesehen zu werden, um dafür Anerkennung und Ehre und Ansehen oder Liebe zu bekommen. Das ist gemeint mit Augendienerei. Und wir sollen die Dinge tun in Einfalt des Herzens, das heißt, gerade ausgerichtet auf den Herrn. Es geht darum, wie sieht er mein Handeln? Was denkt er? Wie findet er das? Was auch immer ihr tut von Herzen, was auch immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung oder zur Belohnung das Erbe empfangen werdet. So dient dem Herrn Christus. So ein einfacher Vers, aber wenn du das umsetzt, stirbt deine Menschenfurcht. Und es ist wie beim Zahnarztbesuch, wenn es hinter dir hast. Wow, was für eine Erleichterung, was für eine Freude, was für ein Sieg, was für ein, ich habe nicht gekniffen, ich bin durchgegangen und ich habe überwunden. Während du da sitzt, zitterst du. Aber wenn es fertig ist, wow, du hast es hinter dir gebracht. Und so ist es auch ähnlich. wenn wir absterben durch Aufträge des Herrn, der Menschenfurcht und der Menschengefällig. Hat Gott Botschaften an Menschen, Geschäftsleute, Menschen in Positionen, in der Verwaltung, in der Politik? Hat Gott Botschaften? Möchte Gott ihnen etwas sagen? Wie soll er ihnen das sagen, wenn nicht wir bereit sind zu gehen? Sagt, ja, wer bin ich schon? Jetzt den Bürgermeister, was soll ich? Du fang mit deiner Nachbarin an. Ja? Und sie erzählt ihr, dass das Enkelkind schwanger ist und jetzt soll abgetrieben werden. Was sagst du? Oder sagst du, das ist Mord und das ist ein Gräuel für Gott und es gibt bessere Lösungen? Oder bist du still, um nicht anzuecken, um die Beziehung nicht aufs Spiel zu setzen? Weil wir wollen dich ja für Jesus gewinnen. Hallo, durch Kompromisse gewinnst du niemanden für Jesus. Wenn du versuchst, dich anzupassen an die Welt, du kannst nicht einen Unterschied machen. Und wie sollen die erkennen, dass zwischen dir und einem Sonntagskirchgänger in einer Gemeinde, wo nicht das Evangelium verkündigt wird, wo nur Bräuche zelebriert werden, dass da ein Unterschied besteht? Wie sollen sie das erkennen? Das können sie nur an deiner Gradheit, an deiner Klarheit, an deiner Entschiedenheit, an deiner Liebe zu Jesus. Nur daran können sie das erkennen, an nichts anderem. Und jedem Ungläubigen wird schnell der Unterschied zwischen einem religiösen Totenritual und lebendiger Beziehung zu Jesus klar, wenn du dich positionierst. So, das sind Beschreibungen aus dem Wort Gottes, die uns zeigen, was ist ein Herz, das Gott fürchtet. Und ich sage es noch einmal. Bete darum, bemühe dich darum, diese Schönheit zu sehen eines solchen Herzens und zu sagen, wow, dazu bin ich berufen. Das ist, was Gott für mich hat. So sieht mein Zeugnis aus für Jesus. So drücke ich meine Dankbarkeit aus für das, was er für mich gelitten hat. Ich will ein Herz haben, das Gott fürchtet. Damit beginnt alles, dass ich es verstehe und dann eine Entscheidung treffe. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der große, der gewaltige, der ehrfurchtgebietende Gott bist und dich herabgelassen hast, uns aus dem Dreck der Lüge und des Kompromisses zu retten und uns frei zu machen. Für dich jetzt, für diese Beziehung mit dir, für dieses Leben mit dir, für eine Liebe für deinen Sohn. Vater, hier sind wir. Wir wollen das, was du uns gebietest. Wir wollen das, was wir sollen. Wir wollen ein Herz haben, dich zu fürchten. Radikal und darin immer mehr zuzunehmen und immer klarer und immer entschiedener zu werden. Hilf du uns, Vater, mehr auf dich zu sehen, mehr auf deine Ehre zu sehen, als auf was es an Schwierigkeiten und Problemen uns bringen würde. Ich bete, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen erforscht, dass wir dich kennenlernen als den Gott, der die Herzen erforscht und dass du jeden jämmerlichen Betrug, wo wir unsere Kompromisse schönreden und die Weisheit nennen oder Liebe nennen, dass wir das durchschauen und uns davor ekelt und dass wir sagen, ich will jetzt klar werden, ich will gerade werden. Ich will wirklich ein Leben führen zur Ehre meines Gottes. Ich will durch mein Leben dem Teufel das Maul stopfen, dass er nicht mehr mein Leben benutzen kann als Anklage und als Hohn und Verspottung gegen Gott. Ich will ihm das Maul stopfen durch eine Heiligkeit, die Gott in mir wirkt. Das ist meine Sehnsucht, das ist mein Ziel. Danach strecke ich mich aus und dafür bete ich. Und Vater, nichts willst du mehr als das. Und du hörst jetzt mein Gebet und du erhörst es. Und du gibst mir Gelegenheit, hineinzukommen in diesen wunderbaren Segen der Furcht des Herrn. Und ich sage ja dazu. Danke, Vater. Halleluja. Amen.